Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Ursula Weidenfeld ist bei uns. Frau Weidenfeld, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Hallo, Herr Ramlow.
Wir wollen hier den Tag sortieren und dazu gehört heute auch Folgendes. Applaus. Applaus per Knopfdruck. Das plant die CSU heute auf ihrem kleinen Parteitag. Die Frage, ist das schon Betrug oder ist das noch politische Inszenierung, die in Ordnung ist? Was ist Ihr erster Gedanke dazu?
Das ist eine betrügerische Inszenierung, die in Ordnung ist.
Das ist eine super Antwort, die werde ich mir merken. Das diskutieren wir später in der Stunde. Ursula Weidenfeld ist heute bei uns. Sie ist Wirtschaftsjournalistin und Frau Weidenfeld, heute ist ja ein Tag, auf den höchstwahrscheinlich schon die halbe Welt schaut, Regierungen, aber auch Finanzmärkte, nämlich der Beginn des chinesischen Volkskongresses. Und dort hat die chinesische Regierung heute zusätzliche Milliardenausgaben und neue Schulden angekündigt, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu bekämpfen. Wenn jetzt die halbe Welt darauf schaut, in der Hoffnung, dass es da Impulse gibt für die globale Wirtschaft, sind diese Hoffnungen heute bestätigt worden?
Naja, zunächst mal hat die chinesische Regierung versucht, in diesem Volkskongress Normalität zu zeigen. Und das ist, glaube ich, auch die ganz große Aufgabe gewesen. Dieser Volkskongress wurde ja vom März jetzt auf den Mai verschoben wegen Corona. Und jetzt sitzen die eben alle da und haben Masken an, aber sie tagen. Und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft. In China kehrt alles zur Normalität zurück. Das Konjunkturprogramm insgesamt, was China sich jetzt vorgenommen hat, ist ziemlich klein für chinesische Verhältnisse und auch für Weltverhältnisse. Also das ist nicht furchtbar viel, weil es zeigt eben auch, dass die chinesische Volkswirtschaft an ihre Grenzen gerät, was Wachstumsimpulse angeht. Insgesamt muss man aber schon sagen, dass im Großen und Ganzen die Signale in den Ländern, die zur Normalität zurückkehren und Teil der weltwirtschaftlichen Verflechtung sind, im Moment ganz positiv aussehen. Und da ist China eben auch nicht ausgenommen.
Also da höre ich raus, so eine gesunde Ehrlichkeit im Umgang?
Das würde man China nie unterstellen, dass es da gesunde Ehrlichkeit gibt. Die haben keine Wachstumsprognose herausgegeben für dieses Jahr. Das ist ganz außergewöhnlich. Das machen Chinesen sonst immer.
Es gibt 1990 immer, zum letzten Mal, habe
genau.
ich gelesen.
Also es gibt schon eine klare Fixierung der Weltwirtschaft auf die Frage, was wollen die Chinesen in die Hand nehmen, um über 6% Wachstum zu kommen. Und das braucht man in China offenbar, um den Wohlstand insgesamt zu steigern. Und das haben sie nicht getan. Das ist eine Enttäuschung. Auf der anderen Seite würde man eben immer sagen, China ist ganz entscheidend für die Wiederbelebung der Weltwirtschaft. Und die werden auch sehr, sehr viel dafür tun, dass sie diese Leistung nicht nur für China selbst, sondern auch für die Weltwirtschaft bringen. Im Augenblick wird dabei natürlich alles überschattet von der Hongkong-Gesetzgebung, die der Volkskongress plant. Und das ist in der Tat ein politischer Paukenschlag, mit dem keiner so richtig gerechnet hat.
Die Hongkong-Gesetzgebung tatsächlich sozusagen en passant heute verkündet worden, nämlich, dass es ein eigenes Sicherheitsgesetz für die Stadt geben soll. Und das zielt natürlich auf die pro-demokratische Opposition in der Stadt, die ja immer wieder aufbegehrt gegen die Einschränkung der persönlichen Freiheiten, die das chinesische Festland, die Festlandregierung möchte. Was ist Ihr Eindruck? Der Volkskongress ist ja nur dazu da, das abzunicken, was die chinesische Regierung durchsetzen möchte. Ist das jetzt tatsächlich etwas, was im Schatten der Corona-Krise einfach so durchgewunken wird?
Ja, das ist ja eine ganz beliebte Taktik, nicht nur autokratische Regierungen und nicht nur Regierungen, bei denen man ein Fragezeichen hinter die Demokratie macht, sondern in allen Ländern der Welt gilt der Satz, verschwende nie eine gute Krise. Also wenn du eine hast, dann kannst du in dieser Zeit Dinge durchsetzen, die man sonst nicht durchsetzen könnte. Deutschland und Frankreich versuchen das ja auch mit dem Merkel-Macron-Plan, der dazu führen soll, dass die Europäische Kommission Schulden aufnehmen kann, also Gemeinschaftsschulden machen darf, um die Corona-Krise zu bekämpfen. Das also machen alle. Im Unterschied zu China gibt es eben in westlichen Demokratien immer noch Kontrollinstanzen wie die Parlamente oder wie auch die Verfassungsgerichte. In China wird das so durchlaufen. Und das ist natürlich für Hongkong und für diesen eigentlichen Grundsatz, der ja noch ein paar Jahrzehnte gelten sollte, ein Land, zwei Systeme, wahrscheinlich das Ende.
Weil Sie gerade den Merkel-Macron-Plan ansprechen. Wir hatten heute Morgen bei uns im Programm Christoph Leitl, das ist ein österreichischer Unternehmer und Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer. Wir haben mit ihm gesprochen, ob die Chinesen jetzt die weltweite Wirtschaftskrise vielleicht sogar als Gewinner nutzen können. Und er hat eben auf den Merkel-Macron-Plan hingezielt als eine Art Gegenbeweis. Hören Sie mal rein.
Endlich einmal ein konstruktives Modell. Es hat Macron-Merkel einen ganz, ganz spannenden Ansatz geliefert, gerade am Beginn der deutschen Präsidentschaft in Europa, gerade vielleicht auch nach Karlsruhe, wo manche Zweifel über Deutschlands Kurs aufgetaucht sind. Jetzt weiß man, wo Deutschland steht für europäische Gemeinsamkeit, damit für europäische Stärke im globalen Wettbewerb.
Frau Weidenfeld, Sie haben ja zu Anfang schon gesagt, dieses Konjunkturprogramm, das chinesische, diese neuen Staatsschulden, das ist relativ klein für chinesische Verhältnisse. Jetzt haben wir hier ein relativ großes Paket für europäische Verhältnisse. Was ist Ihre Gewichtung der beiden, wenn wir darauf schauen, wenn es darum geht, die Weltwirtschaft wieder in Schwung zu bekommen?
Auf jeden Fall wird dieses europäische Paket, wenn es denn am Ende durchkommt, das ist ja bisher nur ein Plan und gerade Österreich steht da ja auch mit auf der Bremse und ist sehr kritisch. Wenn es durchkommt, wird es auf jeden Fall dafür sorgen, dass zunächst mal kurzfristig und wahrscheinlich auch mittelfristig die Europäische Währungsunion zusammenhält. Und das ist entscheidend. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, wie wichtig auch für die deutsche Volkswirtschaft der gemeinsame Währungsraum ist. Wir exportieren den größten Teil unserer Exportleistung in die Länder der Europäischen Union. Und da spielt natürlich eine sehr große Rolle, dass man eine gemeinsame Währung hat. Die Frage, ob das dann insgesamt dazu führt, dass Europa sich als Wirtschaftsraum begreift. Und das ist ja das große Problem der letzten 10 Jahre gewesen, dass Europa zwar ein Wirtschaftsraum ist, sich aber nie so begriffen hat und eben deshalb auch nicht im Gegensatz zu den USA oder zu China selbstbewusst in der Weltwirtschaft aufgetreten ist und mit einer Stimme gesprochen hat. Also ob das jetzt erreicht wird durch dieses Konjunkturprogramm, durch dieses gemeinsame Konjunkturprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro, das ist die ganz große Frage. Wenn es gelingt, würde tatsächlich Europa neben China und den USA wieder zu einem dritten großen Spieler werden können. Wenn es nicht gelingt, dann sind wir eben 26 Nationalstaaten, die vor sich hinwurschteln. Das muss auch nicht schlecht sein, das muss den einzelnen Ländern nicht unbedingt schaden. Aber es würde natürlich die Zentrifugalkräfte, die in Europa ohnehin am Werk sind, verstärken und den gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsraum dauerhaft beschädigen.
Ursula Weidenfeld heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ursula Weidenfeld ist hier bei uns, um den Tag ein Stück weit zu sortieren. Frau Weidenfeld, Sie als Wirtschaftsjournalistin haben ja in den letzten Wochen auch regelmäßig über die schlechten Zahlen gelesen und berichtet. Und wenn wir uns zum Beispiel eben anschauen, wie sich China jetzt versucht, gegen die Folgen der Corona-Pandemie zu stellen, wenn wir sehen, wie Japan mit einem massiven Einbruch der Wirtschaft zurechtkommen muss, dann finde ich es interessant, dass Sie uns heute Morgen am Telefon gesagt haben, es gibt aber auch Zahlen, die sprechen eine ganz andere Sprache, auch was Deutschland angeht. Welche Zahlen sind das?
Nein, die sprechen keine andere Sprache, sondern den Einbruch im zweiten Quartal haben alle. Der ist auch ganz schwer und schwer zu verkraften und wird sich auch aufs Jahr hin eben bei den Wachstumszahlen bemerkbar machen. Aber die Frage ist ja jetzt, kommt man schnell wieder aus der Krise? Also kommt man genauso schnell raus, wie man reingekommen ist? Oder wird es eben eine lange Stagnation geben? Und da gibt es in der Tat inzwischen sehr viele Zahlen, also das sind immer Prognosen und es sind immer Umfragen, zum Beispiel unter Exporteuren, unter Einkaufsmanagern, mit Leuten, mit denen man redet und fragt, wie sind deine Geschäftserwartungen für die nächsten Monate? Und das hält sich im Augenblick wirklich deutlich auf. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel sagt, das dritte Quartal wird mit Wachstumsraten von über 10% rausgehen wahrscheinlich. Das heißt, es gibt im Sommer vermutlich eine ganz starke Belebung. Die Frage ist halt, ist die stark genug, um dann tatsächlich den Wendepunkt nach oben zu bringen und dann auch dauerhaft zu machen? Oder ist es nur das, was man jetzt im zweiten Quartal verpasst hat, was man so mehr recht als schlecht nachholt im dritten? Das ist die große Frage, aber die Zahlen oder die Erwartungen für die kommenden Monate, die lassen zumindest die Hoffnung zu, dass es auch ganz schnell wieder rausgehen kann aus dieser Krise.
Das ist ja, glaube ich, das wichtige Wort, kann. Wir wissen ja alle nicht so richtig, wie sich das weiterentwickelt.
Ich glaube, das muss man immer dazu sagen. Es gibt, wir wissen weder, wie es sich weiterentwickelt. Wir wissen nicht, ob es eine zweite Welle gibt und wie stark und wie dramatisch die werden wird. Wir wissen nicht, ob nicht neue Krisen dazukommen, wie zum Beispiel eine Euro-Krise oder eine Währungskrise oder eine chinesische Krise. Das weiß kein Mensch. Insofern sind das natürlich alles nicht belastbare Erwartungen. Aber zu sehen, dass die Volkswirtschaft insgesamt ohne weitere Schocks möglicherweise ganz gute Chancen hat, das macht ja auch schon mal wieder gute Laune.
Vor dem Hintergrund, was Sie gerade gesagt haben, wenn wir dann darauf schauen, dass zum Beispiel US-Präsident Donald Trump gestern gesagt hat, wenn es eine zweite Welle gibt, dann machen wir auf jeden Fall nicht nochmal so zu, wie wir bisher zugemacht haben. Dann ist natürlich zumindest mein erster Impuls, ja, das ist Wahlkampf, der Mann will wiedergewählt werden. Der zweite Impuls ist aber, natürlich sind wir auf eine zweite Welle hoffentlich besser vorbereitet. Die Frage, die ich dann habe, ist das tatsächlich nur Wahlkampfrhetorik oder ist das tatsächlich auch ein Stück weit der neuen Realität geschuldet? Ein zweiter Lockdown ist schwer zu verkraften.
Das ist so. Ich glaube, dass der amerikanische Präsident bei allem, was man eben immer wieder an Grinsen im Gesicht hat, wenn man diese Pressekonferenzen, die er gibt, verfolgt. Aber der hat natürlich recht. Wenn eine zweite Welle käme und es wäre wieder ein Lockdown nötig, dann wäre das super peinlich für alle, die in den letzten 6 Monaten Krisenprogramme gemacht haben, die Gesundheitsmanagement gemacht haben, für alle Politiker auch, die versucht haben, mit dieser Krise fertig zu werden. Bei der ersten Welle war das gerechtfertigt, weil niemand wusste, was da kommt, weil niemand auf dem Schirm hatte, wie ansteckend dieses Virus ist und wo es ansteckend ist und weil kein Mensch wusste, wie belastbar die Gesundheitssysteme insgesamt sind. Wenn man in die zweite Welle guckt, dann haben wir Gesundheitsmanagement-Strategien, was die Intensivstationen betrifft. Wir haben Strategien, was Masken und Verhalten im öffentlichen Raum angeht. Wir haben möglicherweise in ein paar Wochen eine Tracing-App, also eine App, die Kontakte auch automatisch verfolgen kann und warnen kann, wenn man in der Nähe eines Infizierten ist. Wir haben also sehr, sehr viele Instrumente und die haben die Amerikaner genauso, die im Grunde dafür sorgen sollten, dass man mit einer zweiten Welle besser zurechtkommt und dass man da natürlich dann regional reagieren muss, wenn es Ausbruchsherde gibt, dass man vielleicht kleinere Städte, Landkreise, Regionen, vielleicht auch mal ein Bundesland wieder partiell runterfahren muss. Das ist, glaube ich, alles in einer Range, in der man sagen könnte, das ist normal und richtig, so muss es sein. Aber ein ganzes Land wieder abzuschließen, das wäre schon eine Niederlage all derer, die in den vergangenen Wochen und Monaten Strategien ausgedacht haben, wie man besser damit zurechtkommt.
Bei uns ist Ursula Weidenfeld, die Wirtschaftsjournalistin. Frau Weidenfeld, die Wirtschaftsnachricht des gestrigen Tages war höchstwahrscheinlich, dass sich die Bundesregierung und die Lufthansa prinzipiell darauf geeinigt haben, wie der Bund das Flugunternehmen unterstützen kann. Das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, aber der bis jetzt präsentierte Kompromiss, der sagt, es soll eine direkte Beteiligung geben in Höhe von 20%. Und jetzt kommt's, eine Wandelanleihe von 5% plus eine Aktie. Zuerst mal eine Verständnisfrage, was heißt das?
Das heißt, dass die Lufthansa Kredite bekommt und diese Kredite, wenn sie nicht zurückgezahlt werden können, aus welchen Gründen auch immer, in eine Kapitalbeteiligung umgewandelt werden. Also Wandelanleihen sind Anleihen, also sind Kredite, die jemand einem Unternehmen gibt und die dann entweder regulär oder aber im Notfall umgewandelt werden in eine Kapitalbeteiligung. Und diese Wandelanleihe, also dieses Damoklesschwert, was man über der Lufthansa jetzt aufhängt, das heißt 5% plus eine Aktie. Das ist wichtig, weil damit dass Deutschland eine Minderheitsbeteiligung von 25% plus eine Aktie hätte. Und das ist eine Sperrminorität. Also damit kann man als Aktionär oder als Eigentümer eines Unternehmens tatsächlich operative Entscheidungen verhindern oder erzwingen.
Warum ist das ein Damoklesschwert, wenn man einen so hohen Anteil am Unternehmen hat dann hat man doch auch ein Recht mitzureden.
Ja, aus der Perspektive des Eigentümers ja, aus der Perspektive des Unternehmens selber ist es natürlich komplizierter. Man möchte ja nicht gerne, dass der Eigentümer oder ein Mehrheitseigentümer, der vielleicht andere Ziele oder andere Interessen hat als alle anderen Eigentümer, dass der dann die Unternehmenspolitik bestimmt. Und in dem Fall ist es halt so, das Lufthansa-Management würde natürlich lieber ohne einen Umweltminister oder ohne einen Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin, die eigene Interessen, politische, auch gerechtfertigte Interessen in das Unternehmen bringt, weiterarbeiten. Und die Politik hat natürlich jedenfalls dann, wenn sich die Lufthansa nicht schnell erholt und man diesen Kapitalanteil nicht schnell wieder quitt wird, ein Interesse daran, dann doch auch mitzurühren.
Was ist Ihr Eindruck? Ist das ein Deal, mit dem die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler gut leben können?
Es ist jedenfalls mal ein Deal, der die deutschen Steuerzahler auf den ersten Sitz belastet. Und das muss man sich immer sehr gut fragen, welches Unternehmen rechtfertigt eine solche Intervention. Die Bundesrepublik Deutschland ist 2009 bei der Commerzbank eingestiegen, die sie allerdings in der Finanzkrise vorher gezwungen hatte, die Dresdner Bank zu übernehmen. Und das haben die nicht gewuppt und nicht geschafft. Dann hat man gesagt, ja, das machen wir nur für 2-3 Jahre. Und dann sind wir wieder raus.
Ist immer noch so.
Deutschland ist immer noch Miteigentümer der Commerzbank. Und die große Frage ist halt, geht das bei der Lufthansa schneller? Ich würde eben immer sagen, in einer akuten Krise für ein Unternehmen, das unverschuldet in eine Situation gerät, mit der es nicht zurechtkommt, kann man natürlich und muss man auch über Rettungsmaßnahmen reden, die auch staatliches Engagement beinhalten können. Die Frage, wie lange das dann dauert, das ist die entscheidende. Die USA sind nach der Finanzkrise in die amerikanische Autoindustrie eingestiegen, weil diese Unternehmen es nicht mehr geschafft haben, mit dem Absatzrückgang fertig zu werden. Die waren aber ein paar Jahre später wieder draußen. Ja. Und das ist eben in Konsensdemokratien, wie wir eine sind, viel komplizierter. Man geht eben nicht mehr raus, weil entweder der Aktienkurs zu niedrig ist oder das Unternehmen möglicherweise von ausländischen Übernehmern bedroht ist oder man es bedroht sieht. Das sind alles zweite und dritte Gedanken, die dann aber eben im Wettbewerb unglaublich schädlich werden können.
Höre ich da eine Skepsis bei Ihnen raus?
Ja, ja, ganz klar. Ich glaube, dass der Staat immer noch nicht der bessere Unternehmer ist, auch wenn sich der Wind in Deutschland insgesamt gedreht hat. Also viele Bürger glauben ja, dass es gut ist, wenn der Staat eine größere Rolle in der Wirtschaft spielt. Ich denke, dass das nicht gerechtfertigt ist. Unternehmen, die alleine arbeiten und die ohne staatlichen Einfluss arbeiten und eben nur von Gesetzen, Verordnungen und der Steuergesetzgebung gesteuert sind, sind in aller Regel erfolgreicher als solche, in denen der Staat eine kleine, eine mittlere, eine große oder eine ganze Beteiligung hat, wie bei der Deutschen Bahn. Das sieht man ja da auch.
Aber das, was Sie jetzt beschreiben, die Rolle des Staates in so einem Unternehmen, so wie jetzt dieses Abkommen wohl ausgestaltet werden wird, ist ein Kritikpunkt zum Beispiel von den Grünen oder von den Linken aus dem Bundestag. Dieser Deal sagt, gebt Geld, aber ansonsten haltet die Klappe.
Ja, man kann auch gut verstehen, warum die Grünen und die Linken damit besonders große Probleme haben. Die Linken haben ein ganz anderes Verständnis von Marktwirtschaft und von Staatswirtschaft, die finden eine größere Rolle des Staates auch als Eigentümer und auch als aktiven Spieler im Markt gerechtfertigt. Und die Grünen haben natürlich eine Agenda, die heißt, wir wollen keine Inlandsflüge mehr, wir möchten gerne, dass die Deutschen weniger fliegen und mehr Bahn fahren. Und da kann man natürlich, wenn man eine aktive Mitsprache hat und wenn man eben 25% plus eins hat, kann man viel aktiver werden als in der jetzigen Situation, in der ja tatsächlich eine eher defensive Beteiligung geplant ist. Es soll eine stille Beteiligung sein. Die beiden Sitze im Aufsichtsrat, die staatsnah besetzt werden sollen, werden aber eben nicht von Staatssekretären besetzt, sondern von Wirtschaftsleuten, die die Bundesregierung benennt. Das sind also schon sehr defensive Eingriffe in das operative Geschäft der Lufthansa, die da vorgenommen werden können.
Hätte man dann nicht auch sagen können, die Lufthansa ist ein Unternehmen von vielen, der Markt ist der Markt, wenn es nicht funktioniert, ja, irgendwann kommt ein neues Unternehmen?
Genau, das ist der Punkt, den man nach meiner Auffassung im nächsten Jahr spätestens auf den Tisch legen sollte. Also wenn man jetzt sagt, im Augenblick hat keiner das Geld, die Lufthansa zu retten, also kein privates Unternehmen oder wenn dann eben möglicherweise eins, das nur die Marktanteile haben will, aber sonst nichts. Aber im kommenden Jahr oder spätestens im übernächsten Jahr ist das genau der Punkt. Wenn die Lufthansa dann nicht auf eigenen Füßen stehen kann und der Aktienkurs nicht so ist, dass er feindliche Übernahmen verhindert, dann hat die Lufthansa das vielleicht auch verdient, dass sie übernommen wird oder dass sie verschwindet.
Obwohl sie nichts dafür kann, wie Sie selbst gesagt haben.
Aber nichts dafür können ja alle Fluggesellschaften im Moment. Ich meine, wir reden ja nicht darüber, dass wir EasyJet retten wollen oder Ryanair oder dass andere Fluggesellschaften gerettet werden. Wir reden darüber, dass der Markt zusammengebrochen ist und dass man da sagt, okay, die Lufthansa ist einer der großen Spieler, ist unser vielleicht
unsere Airline.
An der Lufthansa hängt unser Herz, weil sie auch deutsche Lufthansa heißt. Aber dass man über kurz oder lang dann sagt, der Flugmarkt ist überbesetzt, es gibt zu viele Airlines immer noch, es gibt zu viele Flugzeuge und irgendwann wird einer verschwinden müssen oder mehrere. Und dann wünscht man sich natürlich, dass das unter fairen Bedingungen passiert. Und da hat man natürlich immer einen Punkt, und das sagt auch die Lufthansa, die sagt halt eben, ja, guckt euch doch mal die Kataris an, die fahren mit riesigen Flotten und das gehört alles dem Staat und die machen die Märkte kaputt, das ist ein Argument. Aber in einem marktwirtschaftlichen Setting würde man eben immer sagen, eine Gesellschaft, die nach 2, 3 Jahren nicht wieder auf die Füße gekommen ist, die hat offensichtlich ein größeres Problem als Corona.
Wir haben, Frau Weidenfeld, vorhin schon mal über den Volkskongress gesprochen in China. 3000 Delegierte, alle mit Mundschutz. Die Bayern machen es heute ein bisschen kleiner. Die CSU macht einen virtuellen Parteitag, einen kleinen Parteitag. 250 Delegierte sind im virtuellen Raum dabei. In der CSU-Zentrale gibt es da extra ein eingerichtetes Studio dafür. Markus Söder soll eine Grundsatzrede halten. Und wenn es nach ihm geht, dann wird die Parteitagsregie relativ oft auf einen Knopf wie diesen hier drücken. Applaus per Knopfdruck.
Ja, das hätte ich auch gerne öfter.
Können wir machen, wir können es einfach nochmal wiederholen.
Bitte gerne. Wollen.
Applaus per Knopfdruck, das soll es heute geben bei diesem CSU-Parteitag. Und Sie haben zu Beginn unserer Stunde gesagt, das ist eine betrügerische Inszenierung, die in Ordnung ist. Also ist schon tatsächlich etwas, womit Sie leben können.
Ich glaube, dass wir alle ja in den vergangenen Wochen und Monaten gemerkt haben, wie das ist in Videokonferenzen oder in Fernsehsendungen, die normalerweise mit Publikum sind, wie das dann ohne Publikum ist. Und ich glaube, alle haben auch gemerkt, dass da was fehlt. Dass man eben schon gerade bei so gruppendynamischen Veranstaltungen, wie Parteitage ja auch welche sind, dass man da schon darauf angewiesen ist, so ein kleines bisschen zu spüren, was denken die anderen, wie denken die anderen. Jetzt ist Applaus aus der Dose natürlich immer Quatsch eigentlich, weil es ja nur suggeriert, das, was der Parteitagsvorsitzende gerade haben will. Aber dass man für so ein Gemeinschaftserlebnis, auch für einen Parteitag, der ja eine Partei zusammenschweißen soll, dass man da ein bisschen mehr braucht als 130 Monitore, auf denen man gucken kann, wer sich gerade in der Nase bohrt. Das ist, glaube ich, total wichtig. Insofern glaube ich, dass kollektive Zustimmungs-, aber eben auch Ablehnungsmechanismen durchaus ihre Berechtigung haben, auch dann eben eingespielt zu werden. Ich wäre allerdings skeptisch, wenn es darum geht, ob immer halt Söder derjenige sein soll, der da auf den Knopf drücken darf.
Die Frage ist aber natürlich, ob politische Kommunikation überhaupt ohne Inszenierung möglich ist.
Ich glaube, zum Teil ja, aber zum großen Teil nein. Also wenn man sich die großen Parteitage noch mal so vor Augen führt, die Deutschland vielleicht auch geprägt haben, die CSU, als sie sich von der CDU trennen wollte, die SPD in Mannheim 1997, Oskar Lafontaine mit einer Rede die ganze SPD umgedreht hat und am Ende sie hat wählen lassen dürfen. Oder der Sturz von Kurt Beck, wieder die SPD im Jahr 2005. Das waren ja alles Ereignisse, die ohne Präsenz nicht denkbar gewesen wären. Da gab es Hinterzimmer, da gab es Vorgespräche, da gab es Verabredungen, da gab es Konspirationen. Und das macht ja viel vom Reiz von Parteiarbeit auch aus, nicht? Dass es Überraschungen gibt und dass man auch Einfluss hat und dass auch der einzelne Delegierte dafür sorgen kann, dass seine Stimme zählt. Das alles geht im virtuellen Raum nicht. Im virtuellen Raum geht viel. Also es geht wirklich, man kann eine tolle Rede halten, man kann die Partei auch hinter sich bringen und einen, aber jetzt nur noch virtuell, das würde, glaube ich, nicht funktionieren.
Warum soll man, nicht, dass man das jetzt heute Markus Söder passieren wird, aber warum soll man einen Parteivorsitzenden nicht auch per Chatgruppe stürzen können?
Weil das komplizierter ist, weil man viele Signale nicht sieht, die man bei einem realen Zusammentreffen sieht. Also wenn man sich mal überlegt, diese Parteitage, die haben ja dann immer so einzelne Orts- und Landesgruppen, die sich treffen. Und da sieht man dann, ob jemand mitklatscht, wenn die anderen klatschen. Mhm. Oder man sieht, ob jemand die Stirn runzelt. Oder man sieht, ob zwei, drei rausgehen. Man sieht, wer abends mit den Journalisten redet. Das sieht man jetzt alles nicht. Man kann es vielleicht erspüren oder erahnen, aber man hat viel, viel weniger, Möglichkeiten, sich irgendwie zu verabreden. Und das scheint mir bei Parteitagen, also diese eigene Dynamik, die Parteitage haben und am Ende ja oft auch zu überraschenden Ergebnissen führen, das kann man natürlich viel besser wegsteuern, wenn man derjenige ist, der den Applausknopf in der Hand hat.
Und das ist ja nun heute so, dass die CSU-Führung diesen Applausknopf in der Hand hat. Das heißt ja eigentlich aus Sicht einer Parteitagsregie sind das doch heute die optimalen Umstände.
Naja, man muss eben schon sagen, die CSU ist im Augenblick ja keine Partei, die in Aufruhr ist. Nicht? Markus Söder ist unangefochten, der hat alle seine potenziellen Wettbewerber oder Vorgänger und Nachfolger im Griff und hat sie auch irgendwie ruhig gestellt. Insofern ist die CSU heute keine Partei, bei der man sagen würde, jetzt gilt's, wird der Söder das wuppen oder wird es nicht wuppen? Es ist völlig klar, er wird es wuppen. Er hat in den vergangenen Monaten in der Corona-Bekämpfung zusammen mit der Bundeskanzlerin ja immer den staatstragenden Ministerpräsidenten gegeben. Das ist gut angekommen, ist auch in Bayern gut angekommen, wenn man auf die Beliebtheitswerte guckt. Insofern gibt es keine Gefahr für Markus Söder. Und insofern wäre wahrscheinlich auch ein analoger Parteitag jetzt nicht einer, der dazu führen würde, den Kurs der CSU oder ihres Ministerpräsidenten fundamental zu verändern. Das ist anders in Parteisituationen, wo es kipplig ist und wo es zum Beispiel bei der CDU wäre sowas im Moment. Die suchen immer noch einen neuen Parteivorsitzenden. Die müssen den finden. Beim letzten Parteivorsitzenden-Treffen ist Annegret Kramp-Karrenbauer ja überraschend eigentlich für viele gewählt worden, die auf Friedrich Merz gesetzt hatten. Das hatte viel auch mit der eigenen Dynamik dieses Parteitags zu tun. Die CDU würde vermutlich nicht gut fahren, wenn sie jetzt virtuell den neuen Parteivorsitzenden bestimmen würden. Dem würde Autorität fehlen, dem würde eine große und beeindruckende Rede am Anfang fehlen, dem würde der 12-Minuten-Applaus fehlen, solange er auch auf diesen Knopf drücken würde. Das wäre dann eben nicht das authentische Erlebnis, was man braucht, um eine Partei hinter sich zu bringen, um sie dann in den Wahlkampf mit einem neuen Vorsitzenden und einem neuen Kanzlerkandidaten zu führen.
Ursula Weidenfeld heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frau Weidenfeld, es gibt einen Brief von drei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. In dem schreiben sie, auch 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs fehlt in der Mitte Berlins ein Ort der Dokumentation der deutschen Besatzungsherrschaft in ganz Europa. Und es fehlt auch ein Ort des Gedenkens an die Opfer des deutschen Vernichtungskriegs im Zweiten Weltkrieg. Insbesondere, wenn wir auf Polen und auf die Sowjetunion blicken. Diese drei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen einen neuen NS-Gedenkort in Berlin. Marianne Alweis aus unserer Redaktion schaut sich das den ganzen Tag über an. Frau Alweis, Sie kennen den Brief. Was schlagen die drei denn ganz konkret vor?
Also Sie sagen, dass wir eben eine Leerstelle in der zentralen Berliner Gedenklandschaft haben. Nach anfänglichem Zögern habe die Bundesrepublik den Opfern des Holocaust einen gebührenden Platz eingeräumt, aber den Opfern der deutschen Besatzung eben nicht. Und zur Begründung listen die drei Wissenschaftler zahlreiche Verbrechen des deutschen Vernichtungskriegs auf, in Polen und in der Sowjetunion eben. Und sie schreiben, auch während der deutschen Besatzung in West- und Südeuropa habe es viele Kriegsverbrechen gegeben. Aber im Vergleich dazu habe der deutsche Vernichtungskrieg im östlichen Europa einen systematischen Charakter gehabt. Wir erinnern uns ja, fast die Hälfte der 60 Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs, die kamen aus der Sowjetunion. Die Nazis haben diesen Angriffskrieg im Osten von Anfang an völkerrechtswidrig geführt, um ihre Hauptgegner Juden und Kommunisten zu vernichten und um eben Lebensraum für Deutsche zu schaffen. Und sie stellen sich einen Ort vor mit Informationen genau darüber, aber auch mit Gedenken und mit Dialog, der Besonderheiten durchaus erhält, aber eben keine Hierarchien der einzelnen Opfergruppen aufmacht, sondern die vielstimmigen Erinnerungsdiskurse unserer Nachbarn erstmal aufzeigt.
Keine Hierarchien, sondern Vielstimmigkeit. Das behalte ich jetzt erstmal für mich, Frau Weidenfeld. Ihre Einschätzung, ist das eine wichtige, richtige Initiative?
Ja, und es ist ja auch gar keine neue Initiative. Das ist ja, steht ja schon im Koalitionsvertrag, dass man das haben wollte und dass man das einrichten will. Es ist ein bisschen peinlich, dass es im vergangenen Jahr, also zum 1. September 1939, also zum Jahrestag, überhaupt gar nicht abzusehen war, dass so diesem Willen des Koalitionsvertrags irgendwie entsprochen wird. Das ist ganz dringend nötig und es ist eben eigentlich auch vereinbart. Und die Wissenschaftler erinnern jetzt eigentlich nur daran, dass man das nicht nur wollte, sondern dass man es auch tun muss. Vor allem auch vor dem Hintergrund eines gewissen Geschichtsrevisionismus, den man ja in den historischen Debatten zwischen Polen und der Sowjetunion jetzt hat. Also da geht es ja um die Frage, welche Rolle hat die Sowjetunion gespielt nach dem Hitler-Stalin-Pakt mit ihrem Einmarsch in Polen? Welche Rolle haben Polen als Kollaborateure gespielt? Also da gibt es ganz viele Diskussionen, wo man sich immer einen neutralen Platz wünschen würde, an dem dokumentiert wird, an dem historisch einwandfrei gearbeitet wird, ohne dass es eine politische Agenda gibt. Und jetzt würde man halt sagen, Deutschland ist natürlich der denkbar blödeste Platz, um zu sagen, das ist der richtige neutrale Ort. Das ist er nicht. In Deutschland muss der Verantwortung und eben auch des Gedenkens Rechnung getragen werden. Aber dass es insgesamt ganz wichtig ist, dass man einmal die deutsche Rolle, aber eben auch die Rolle der Sowjetunion beleuchtet und anschaut und eben auch dafür sorgt, dass den Opfern ordentlich dass der Opfer ordentlich gedacht wird und man das nicht vergisst, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Frau Alweis, die Tragweite, die Frau Weidenfeld gerade beschrieben hat, ist die in der Grundintention des Briefes auch herausgearbeitet?
Ja, und die drei Wissenschaftler beziehen sich auch auf die Vorgängervorschläge und auch auf die Vereinbarung im Koalitionsvertrag. Allerdings ist ja nicht nur der September verstrichen, ohne dass was passiert ist, sondern jetzt eben auch der 8. Mai, der 75. Jahrestag der Befreiung des Endes des Zweiten Weltkriegs. Und sie beziehen sich auch auf zwei Vorgängervorschläge. Da gibt es einen aus dem Jahr 2017, eine Initiative um den ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, Florian Mausbach. Der will vor allem polnische Opfer besonders würdigen. Wir erinnern uns an diese Debatte. Und da hatte der Initiator des Schreibens jetzt, der Historiker Martin Aust, dafür plädiert, alle Opfer zu würdigen. Er sagt, ja, besonders die Polen haben eine doppelte Leidensgeschichte durch die Deutschen und durch die Sowjets. Das haben aber viele andere auch. Wir vergessen zum Beispiel ganz oft die baltischen Staaten. Und Erinnerungsverantwortung haben wir eben gegenüber allen dieser Länder. Und er greift jetzt eher einen Vorstoß aus dem Jahr 2013 auf. Da hatte Peter Jahn, früher Direktor des Deutsch-Russischen Museums in Berlin-Karlshorst, vorgeschlagen, einen zentralen Gedenkort für die osteuropäischen NS-Opfer zu schaffen.
Marianne Alweis mit ersten Informationen über diesen NS-Gedenkort, diesen neuen, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem Brief an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble fordern. Vielen Dank. Ursula Weidenfeld ist nach wie vor bei uns, die Wirtschaftsjournalistin. Frau Weidenfeld, wir haben in dieser Stunde über Applaus per Knopfdruck gesprochen. Das erspare ich Ihnen aber jetzt.
Schade.
Wirklich? Wollen Sie?
Ja, unbedingt.
Moment. Beim nächsten Mal. Ich habe es mir gemerkt. Für heute erstmal vielen Dank, dass Sie bei uns waren.